Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
In den Ansichten begrüße ich Herrn Professor Hubert Allgäuer. Wer die Daten zu Ihrer Biografie liest, denkt sich, wie kommen so viele Begabungen in ein Leben? Wie schaffen Sie es, einen Brotberuf und eine Familie zu haben, gleichzeitig aber auch in vermutlich tausenden Stunden ehrenamtlich in Chören tätig zu sein und als Autor in wissenschaftliche Arbeit sich zu vertiefen? Sie waren ja ursprünglich Lehrer an Volks- und Hauptschulen, später am Gymnasium Stella Matutina und dann an der Pädagogischen Akademie tätig. Sie haben Musik studiert und bauen bis heute Instrumente. Sie waren, wie bereits angedeutet, viele Jahre lang Chorleiter diverser Männer- und Kirchenchöre. Sie sind seit mehr als 60 Jahren kirchenmusikalisch tätig. Seit 1965 in der Basilika Rankweil schlagen Sie jeden Sonntag bei der 9 Uhr Messe die Orgel. Was ist das Besondere an dieser 9 Uhr Messe?
Eigentlich gar nichts Besonderes. 11 Uhr hätte sich angeboten, da spielt eine Kollegin. Und 9 Uhr ist dann meistens das Amt gewesen, Hochämter an den Festtagen und so weiter. Vielleicht ist Rankweil etwas Spezielles, Wallfahrtsort und Geistliche, die mir sehr zusagen.
Sie haben in jahrelanger Kleinstarbeit Bücher geschrieben, die man auch als Wälzer bezeichnen kann. 2008 erscheint das zweibändige Vorarlberger Mundartwörterbuch. Es gibt ein Buch über unsere Alberschwender-Mundart, ein Laternsa-Mundart-Wörterbuch. Sie veröffentlichen ein etymologisches Familiennamenbuch, Rankweil. Und zurzeit sammeln Sie auch Rohdaten für ein etymologisches Familienbuch.
Vorarlberg.
Vorarlberg.
Ja. Yeah.
Und das beschäftigt Sie jeden Tag aktuell?
Ja, etliche Stunden. Also zurzeit die Rohdaten bin ich ja im Groben auszuwerten, wo ich sie zuordnen kann, wo ich suchen muss, wo ich fündig geworden bin. Der Vorteil liegt eigentlich darin, dass Rankweil als Industriegemeinde so viele Namen aufzuweisen hat, die von mir aus typisch Bregenzerwälderisch sein könnten, rätoromanisch, lustnauerisch und so weiter. Also ich werde da einiges übernehmen können. Das heißt, es sind so knapp bis 16.000 Namen. Ich muss allerdings dann irgendwo mal ein Limit setzen. Und das ist die Schwierigkeit. Ich bekomme aus datenschutzrechtlichen Gründen von den Gemeinden natürlich nicht mehr die Unterlagen. Wobei ich nicht weiß, was da Kriminelles sich entwickeln könnte, wenn ich zum Beispiel nur die Familiennamen der Gemeinde haben könnte.
Und bis wann steht die Veröffentlichung an?
Das kann ich nicht sagen. Ich schätze mal jetzt ganz sicher 3 Jahre.
Und wie lange sind Sie schon dran an diesem
Vorarlberg? Das ist in etwa Familien. Ein Jahr. Ein Jahr. Also bis man die Rohdaten beisammen hat, die Literatur beginnt zu wälzen, das zuordnet. Und dann, ja, im Moment ist das alles auf einer Datei, wo man in etwa Anhaltspunkte für die Etymologie finden kann oder könnte.
Professor Hubert Allgäuer ist heute mein Gast. 2017 bringen Sie das etymologische Familiennamenbuch Rankweil heraus. Wie kam es zu dieser Idee?
Mich hat immer die Etymologie von Begriffen grundsätzlich interessiert. Das ist eigentlich auch der Beweggrund gewesen, das Mundartwörterbuch zu schreiben. Ich erinnere mich, dass ich in Studienzeiten etymologische Wörterbuch gekauft habe, weil mich das immer interessiert hat. Woher kommt das? Woher kommt der Name? Woher kommen die Begriffe? Und da ist ja allerhand Kurioses in der Welt. Ist ja keine 2 Monate her, dass Sie gesagt haben, ein guter Rutsch, rutscht man ins neue Jahr. Das hat mit dem Rutschen gar nichts zu tun, sondern ist hebräisch, Sie wissen das wahrscheinlich. Und so ist das auch bei vielen Namen. So Rotmund ist nicht anzunehmen, dass ein Herr sich dann ein bisschen den Mund anstreicht, sondern das ist Rot und Mund, Vormund. Zeigt Ihnen noch, woher das kommt. Das ist ein ehrenvoller Beschützer. Das ist nicht der Mund, sondern der Vormund eigentlich. Und so gibt es viele Namen. Da gibt es den Rossdeutscher. Das ist aber ein Rosstäuscher. Und tauschen hieß früher nichts anderes als handeln. Das ging also mit redlichen Dingen zu und so weiter. Ja. Also da gibt es ganz kuriose Dinge.
Ich schlage dieses Rankweiler Familiennamenbuch auf und finde da Namen von A wie Abrederis bis Z wie Zünd. Sie sind zwar kein Rankweiler, aber am Beispiel Ihres Familiennamens könnten Sie uns vielleicht Ihre Arbeitsweise auch ein bisschen noch verdeutlichen. Es kommen auch in Rankweil Allgäuer vor.
Ja, aber die meisten Allgäuer gibt es in Giesingen und ich komme ja aus Giesingen.
Eine Allgäuer Kolonie, wie Sie einmal gesagt haben?
Ja, fast, fast. Es dürften an die 70 Familien sein in Giesingen. Also Schwerpunkt im deutschen Sprachraum für Allgäuer ist Giesingen. Für Allgöwer ist das anderswo. Es gibt ja auch die anders geschriebenen Allgäuer mit EU, also wir schreiben uns mit EU und kommen wahrscheinlich aus dem Allgäu oder unterhielten früher rege Beziehungen mit dem Allgäu. Also es gibt sehr viele Namen, die nichts anderes als darauf hindeuten, dass Preußen zum Beispiel, ja, oder bestimmte Städtenamen, dass da ein reger Handelsverkehr geherrscht hat. Ja.
Und wie kommen die Allgäuer genau nach Giesingen?
Oh, das wissen wir nicht.
Und sind nicht alle verwandt?
Ja, über Adam und Eva dann schon. Also irgendwo kommen wir zusammen. Ich habe auch jetzt Sippenforschung betrieben und bin so ein Stück weit zurückgekommen. Also da kommen dann plötzlich einige Sippen zusammen, von denen die meisten nicht gewusst haben, dass die zusammengehören. Ja, also im sechsten und siebten Glied zum Beispiel kommen vier Familiensippen zusammen.
Wie gesagt, man findet bei allen Familiennamen auch eine Erklärung, so wie Sie es jetzt eben gesagt haben. Und Namen sind ja doch auch ein Stück Kulturgeschichte.
Ja, das ist richtig. Sehr häufig stammen sie ja von den Taufnamen, von Vornamen ab. Sind natürlich durch den Wolf gegangen, sage ich jetzt als Sprachforscher, dass der Abrederis von Brederis kommt und der Allgäuer in etwa von Allgäu oder Beziehungen hatte, das ist klar, aber wenn Sie einen Namen wie Johann hernehmen, Johannan, das passt schon. Aber denn als Familiennamen habe ich jetzt in Fradelberg den Namen Johann in der Form nicht gefunden. Dafür etwa 40 Varianten für den, alle Namen, die mit Jan beginnen, gehen auf den Johann zurück. In Rankweil gibt es den Jenny. Ist natürlich auch, es gibt manche Namen, die sind vom Original so weit entfernt, dass man also staunt, wenn man dann weiterforscht. Wenn ich jetzt sage, Klebot hatte ich anfangs Schwierigkeiten, das ist übers rätoromanische Klabot und das geht auf den Klaus. Der Klebot ist der Nikolaus. Und manche Namen sind also so weit entfernt, dass man nachher staunt, aha, das hängt damit zusammen.
Aber das ist ja auch eine enorme Leistung Ihrerseits, dass Sie da jedem Namen sozusagen sehr konsequent nachgehen.
Ja, bei manchen Namen bin ich eigentlich auf die Literatur angewiesen. Da gibt es widersprüchliche Dinge. Und manche Dinge habe ich also ein ganzes Jahr vor mir hergeschoben. Aus zwei Fragezeichen wurden dann drei Fragezeichen und dann kam das große Heureka irgendwo. Und zwar zum Teil über die urkundlichen Belege. Der Baldauf zum Beispiel, übrigens der Wäldername, würde ich sagen, wird allgemein ausgelegt als der Frühaufsteher. Es gibt den Namen Frühauf in Fradelberg, ja. Aber Baldauf hat mit dem Frühaufsteher nichts zu tun. Und aufgrund der urkundlichen Belege kam ich drauf, da gibt es auch die Schreibweise Baldolf. Olf ist noch der Rest vom Wolf. Und Bald heißt mutig. Der Baldauf ist der mutige Wolf.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Mit Johannes Schmiedle.
Der Buchautor und Pädagoge Professor Hubert Allgäuer ist heute mein Gast. Sie sind 1940 geboren. Wie und wo sind Sie aufgewachsen?
In Giesingen. Ich bin ein waschechter Giesinger. Wohne in Giesingen. Bin allerdings, ja, ich war 8 Jahre musikalisch tätig in Giesingen. Bin dann 65 nach Rankweil gekommen. In der Basilika die Orgel gespielt und das bis heute.
Sie besuchen dann die Lehrerbildungsanstalt. War Ihr Vater auch Lehrer?
Nein, Landwirt.
Sie kommen aus keiner Pädagogenfamilie?
Nein, nein, nein. Aha. Das hat denn einen gewissen Vorteil, dass ich die Termini im landwirtschaftlichen Bereich sehr gut kenne. Hat einer gemeint am Sonntag, er könne mich reinlegen, hat mich gefragt, ob ich das wüsste, was Garmila heißt. Geht ja aufs Romanische zurück. Das ist das Wiederkäuen. Gramilla, haben wir früher gesagt, ja.
Auch im Dialekt?
Ja, Gramilla. kurisch am Gremilla.
Der Pädagoge ist ja eigentlich und ursprünglich der Begleiter. Waren Sie immer gerne ein Begleiter und warum wollten Sie das werden, Lehrer?
Also die Motivation von einer Dazumal kann ich eigentlich nicht sagen. Das ja, hing zum Teil mit Vorbildern zusammen, das schon. Aber Umgang mit Menschen im Nachhinein betrachtet war das einzig Richtige, meine ich. Aber es gab keine spezifische, ganz spezielle Motivation dazu.
Welche Maßstäbe wurden eigentlich damals angelegt, dass man Lehrer werden konnte und was sollte man können, wenn man Lehrer wird?
Ja, im Pflichtschulbereich musste man zwei Instrumente spielen, also an der damaligen LBA. Ich habe Geige und zunächst Klavier gewählt, habe dann im Freifach Orgel gespielt und ab 57 in Giesingen die Orgel geschlagen. Ja, das war, ich würde sagen, etwas mehr praxisorientiert, als es heute ist. Da scheint mir etwas verloren zu gehen.
Und was macht dir die Freude am Lehrberuf aus?
Der Umgang mit Kindern, mit Studierenden, mit Menschen generell.
Und dass man sie auf ihrem Weg begleiten konnte.
Richtig, ja. Ja gut, und wenn dann später, nach 20 Jahren, sagt Herr Alger, kennen Sie mich noch? Also muss auch positive Spuren hinterlassen haben. Dann ist das durchaus angenehm, ja.
Wir lesen ja heute fast täglich in den Zeitungen von der Tatsache, dass es zu wenige Lehrer gäbe. Bildung ist überhaupt so ein Schlagwort unserer Zeit geworden. War das zu Ihrer Zeit auch schon so? Oder?
Das ist ein gewisses Auf und Ab. Also die Liesel Gera hat vom Studium abgeraten wegen der Lehrerschwemme. Kaum hat sie abgeraten, war von Lehrermangel die Rede. Und jetzt wird das also wahrscheinlich sehr akut werden in allen Bereichen, aber im Pflichtschulbereich erst recht. Ja, weiß nicht, ob da alles richtig läuft.
Was würden Sie sagen, sofern Sie sozusagen auch noch Einblick haben, was hat sich denn verändert an den Schulen im Verhältnis zu der Zeit, als Sie Lehrer geworden sind?
Ja, wenn Sie das, was man früher einen Verhaltensauffälligen genannt hat, dann hat man es genannt einen Verhaltensoriginellen, mittlerweile heißt er Verhaltenskreativ, ein gehöriger Spitzbub. Ja, das ist ja positiv, aber es gibt natürlich die anderen Sorten auch. Wenn ein Kind Fieber hatte, wenn es krank war, sich nicht wohlgefühlt hatte, konnte man vor 50 Jahren das Kind nach Hause schicken. Da war jemand zu Hause, heute geht das nicht mehr. Wenn ich gesagt hätte, Fritzl, erst durst aber ein bisschen, so lade mal Mama vor oder Papa, dann hätte das funktioniert. Also wenn meine Eltern erfahren hätten, dass ich in der Schule weiß Gott was angestellt hätte, sie hätten den Lehrer völlig gedeckt und hätte ich eine in der Schule bekommen hinter die Ohren, dann hätte ich zu Hause noch eine bekommen. Das heißt, der Lehrer war früher voll gedeckt von den Eltern, heute ist das zum Teil umgekehrt. Denken Sie an die vierte Klasse Volksschule. Die Eltern wollen ihr Kind unbedingt ans Gymnasium bringen, üben einen massiven Druck aus auf den Lehrer. Der sollte möglichst laute Einser geben. Und wehe, wenn er zwei oder drei Zweier oder gar einen Dreier hätte. Wissen Sie, was heute geschieht? Sie drohen mit dem Rechtsanwalt. Das ist das Problem. Und ich glaube, da müsste man die Volksschullehrer, den Viertklasslehrer im Besonderen, müsste man entlasten. Und so ungern man das hören mag, ich würde sagen, das Zeugnis ist ein Kriterium, eine Aufnahmeprüfung ein zweites, ein persönliches Gespräch mit Schülern und Eltern wahrscheinlich ein drittes. Aber das alles auf den Schultern der Viertklasslehrer abzuladen, das ist also happig.
Hätte möglicherweise die gemeinsame Schule da Abhilfe schaffen können, der 10- bis 14-Jährigen?
Da maße ich mir eigentlich kein Urteil an. Ich weiß nicht. Das Gymnasium punktet damit, dass sie sagen, wir vermitteln eine solide Ausbildung und wir haben keine Sporthauptschule und Schachhauptschule und Skihauptschule und weiß Gott was, diese Schwerpunkte, sondern die vermitteln eine solide Grundausbildung. In der neuen Mittelschule, das neue ist ja jetzt gestrichen, also in der Mittelschule von heute, naja. Die Lehrer bemühen sich, Es ist der ganze organisatorische und bürokratische Aufwand mittlerweile also ganz grausam geworden. Da wird getestet und getestet und getestet und die Lehrer müssen das meistens natürlich am Schulschluss auch noch machen. Also die Lehrer sind zum Teil überfordert. Die Lehrer müssen heute auch Erzieher spielen, sollen die Kinder den ganzen Tag betreuen, möglichst abends um 6 noch vor dem Haus abstellen, wenn ich da etwas deutlich oder gar böse werden darf. Also auf den Lehrern lastet unwahrscheinlich viel. Ja. Und die Burnout-Quote steigt also jährlich. Ja.
Und vor allem, was sagt eigentlich der erfahrene Pädagoge, wenn man sagt, Kinder kommen aus der Schule und können offenbar nicht sinnerfassend lesen oder haben schwerste Konzentrationsprobleme?
Frage, wird den Kindern zu Hause heute vorgelesen? Lesen die Kinder überhaupt oder sitzen sie vor dem Fernseher respektive spielen mit dem iPad? Man muss nur mal schauen, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Sie kommen raus und der erste Blick gilt dem iPad. Ja, da geht erstens geht sehr viel Zeit verloren. Es geht sprachlich unwahrscheinlich verloren. Es sprachliche Kommunikation wird reduziert. Und wenn man so schnell ein E-Mail verschickt, die sind ja sprachlich auch, ich sage jetzt mal, interessant.
Professor Hubert Allgäuer aus Feldkirch-Giesingen ist heute mein Gast. Herr Professor Allgäuer, Sie absolvieren das Lehramt für Volksschule und Hauptschule, Deutsch, Englisch, Musik. Und Sie studieren dann Musik?
Ich habe mich für Kirchenmusik interessiert, weil das, ich würde fast sagen, die schönste Musik ist. Ich habe mich immer für Barockmusik interessiert, also alte Musik, und da lag es nahe, dass ich Cembalo wähle. Und das mag jetzt etwas ausgefallen sein, aber wir haben heute noch ein Ensemble, wo ich ein Cembalo spiele oder spielen darf. Nur die Cembalo, auf denen ich gespielt habe, die habe ich auch selbst gebaut.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Naja, ich habe Kontakt aufgenommen mit dem Cembalo-Lehrer und habe ihn gefragt, du, was für ein Cembalo soll ich kaufen? Dann sagte er, du bist ja handwerklich nicht geschickt. Es gibt Bausätze und es gibt Pläne und mach das halt selbst. Gut, ich bin handwerklich nicht ungeschickt. Als dann das ganze Paket mit den vielen Teilen kam, meine Frau das gesehen hat im Keller, hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das bringst du nie zusammen, nicht? Und es blieb natürlich nicht bei dem einen Cembalo. Also Konzertcembalo habe ich als erstes gebaut, zwei manualig. Das war etwas aufwendig. Man kann das schon ein bisschen nachlesen, und wer die Pläne halbwegs lesen kann und sorgfältig arbeitet, ich würde sagen, sorgfältigst arbeitet, der hat also dann womöglich auch ein schön klingendes Instrument.
Sie haben vorhin gesagt, eben, dass Sie an Volks- und Hauptschulen unterrichtet haben und Sie werden dann aber auch Lehrer am Gymnasium Stella Matutina. Das war ja eine besondere Bildungseinrichtung zur damaligen Zeit.
Das ist richtig, ja.
Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Die besten. Ja, ja. Sehr, also hochinteressierte, sehr intelligente Studierende, Kollegen und vor allem der Direktor Nemeth, er lebt nicht mehr, habe ich in bester Erinnerung. Da gab es ein paar hübsche Episoden, weil ich jährlich inspiziert wurde von Salzburg aus.
Nach der Stella Matutina oder parallel dazu unterrichten Sie dann an der Pädagogischen Akademie?
27 Jahre, ja.
Und zwar die jungen Kollegen in Musikdidaktik?
Richtig.
Also Sie bringen ihnen bei, wie man Musikunterricht gestaltet?
Ja, richtig. Und für den Zweck habe ich natürlich auch, also wie werden Lieder erarbeitet, bekamen sie natürlich auch schon, ja, beachtlich viele Lieder in einer Form, in der also es kein Copyright Problem gab, bekamen sie mit und werde heute noch von Kolleginnen und Kollegen daran erinnert, dass wir darauf zurückgreifen. Freut mich. Also ich glaube, es war sehr praxisorientiert. Ich habe für den Zweck dann damals, da gab es eine Übungsvolksschule und Hauptschule und ich hatte guten Kontakt zu einer Kollegin in der Volksschule, die die Sache auch kannte, und sage ich, du, kann ich deine Klasse für Lehrauftritte haben. Ich möchte einfach mal Musikstunden halten und dazu lade ich die Studierenden ein. Also ich habe nicht nur doziert und gelehrt, sondern bin in der Klasse gestanden und die Studierenden dazu eingeladen und habe darüber diskutiert. Also ich bin der Praktiker eigentlich immer geblieben.
Man hört ja heute allerorten die Klage, dass der Musikunterricht an den Schulen nicht mehr in der Weise gemacht wird oder durchgeführt wird wie früher. Ist das so? Beziehungsweise auch, dass das Liedgut und all diese Dinge, die Lieder, die man früher gesungen hat, verloren gehen? Oder ist es zu pauschal?
Ich habe zu wenig Einblick, würde ich sagen. Also ich kenne im Raum Feldkirch-Rankweil kenne ich Kollegen, die da musikalisch also das sich sehr, sehr bemühen. Das Problem früher hat sich deswegen gelöst, denn man musste in Musik eine Aufnahmeprüfung machen für die alte LBA. Und wenn man nicht singen konnte, ist man überhaupt nicht reingekommen. Heute, ich kenne die Verhältnisse nicht mehr genau, ob diese Eignungsfeststellung noch da ist, welche Konsequenzen eine solche negativ beurteilte Eignungsfeststellung hat, das weiß ich nicht.
Was kann eigentlich der Musikunterricht, was andere Unterrichtsgegenstände nicht können?
Andere Unterrichtsgegenstände können anderes und vielleicht besser. Musik bringt eine Seite Menschen zum Schwingen. Ich glaube, das kann sonst kein Unterrichtsfach. Es ist Herzensbildung, wenn man es etwas romantisch ausdrücken möchte. Und das andere ist also Kopfbildung. Und das eine, nur das eine, ist mir eigentlich zu wenig.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Professor Hubert Allgäuer aus Giesingen ist heute mein Gast. Bislang haben wir über Ihren Brotberuf als Pädagoge in Volks- und Hauptschulen, am Jesuitengymnasium Stella Matutina sowie an der Pädagogischen Akademie gesprochen. Es war auch schon die Rede von Ihrer Leidenschaft für Etymologie, also die Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutungen. Im November 2008 erschien ihr zweibändiges Vorarlberger Mundartwörterbuch. Wie kam es zu dieser zweifellos sehr arbeitsintensiven und zeitlich aufwendigen Idee?
Wie ich auf die Idee kam, das war die Frage. Im Vorlauf ist natürlich einiges passiert. Das heißt, es hat mich interessiert, woher kommen diese Wörter. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es hat mich lange, lange interessiert. Der Vater hat Rosen gezüchtet, Oculira Hosmodes, ein Auge aufgesetzt und da gab es ein feines Messerchen. Und der sagte, Buba rührt das Messer nicht da, das haut wie ein Flieder. Was ein Flieder war, das wusste ich schon. Wir hatten zwar keinen vor dem Haus, aber der Nachbar hatte so etwas. Und das Flieder hat mich, ich weiß nicht wie lange, verfolgt, bis ich zu diesem Buch kam. Im Bregenzer Wald ist das ein Flieder. Das hat ein Hirt normalerweise bei sich. Das ist ein Messerchen. Dann habe ich im deutschen Sprachraum weitergesucht und ich habe verschiedene Schreibweisen von dem Flieder meines Vaters gefunden. Und ja, dann kam ich, ich weiß nicht auf welchem Umweg, kam ich zum Original. Der Tierarzt hatte früher natürlich auch ein solches Messerchen. Man hat früher zum Beispiel eine Kuh zur Ader gelassen, wenn sie nicht trächtig geworden ist. Das habe ich von Hirten erfahren. Aber sie haben dieses Messerchen in der Regel bei sich gehabt. Jedenfalls geht es zurück auf Phlebotum. Phlebos ist die Ader und Thomos ist der Schnitt. Tomographie, wo in kleinen Schnitten ein Bild. Das muss der Tierarzt, ich weiß nicht, original wahrscheinlich nicht, aber so irgendwie gesagt haben. Und daraus haben dann die Bauern der Flieder und im Bregenzer Wald der Flieder gemacht.
Sie schreiben ja zwei Bände vom Mundart-Wörterbuch von A, wie wer A sieht, muss O, B, Säger, ja, bis zum Zylinder. Und das sind, sage und schreibe, 1800 Seiten, über 16.000 Fußnoten. Also da ist eine derartige Fülle an Arbeit steckt da dahinter. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen.
Ja, in 12 Jahren schafft man natürlich vieles. Aber es sind die Fußnoten. Das war eigentlich der Beweggrund für das Buch. Die Fußnoten, bringen die Erklärungen. Was heißt das oder was bedeutet diese Redensart? Sie werden festgestellt haben, dass sie natürlich zigtausend Redensarten, schöne und andere, wie das in der Mundart ist, sind drin. Und das hat mich natürlich interessiert. Was bedeutet dieser Ausdruck? Und deswegen 16.500 und ein paar mehr Fußnoten. Aber die sind etymologisch ausgerichtet.
Es sind 16.500. Man fragt sich, wie schafft das ein Mensch allein? Oder Sie haben vorhin von Gewährsleuten gesprochen. Gab es auch noch ein Team sozusagen, das auch...
Nein, also die Fußnoten, das ist...
Eigenbau?
Das ist Eigenbau von A bis Z. Es war viel Arbeit, das ist richtig, ja.
Gab es Momente, wo Sie gedacht haben, aus, vorbei?
Eigentlich nie. Also ich bin 2000 in Pension gegangen, da waren noch 8 Jahre intensive, das sind dann 8, 10, 12 Stunden täglich. Man fragt sich dann schon, wie lange hält Power? Man ist dann nicht mehr 30. Wie lange machen die Augen mit? Wie lange macht der Rücken mit? Oder irgendwann, und müsste Ihnen eigentlich erzählen, dass ich zunächst nichts anderes als ein regionales Mundartwörterbuch machen wollte, Raum Feldkirch Rank, weil das ist in sich geschlossen etwa, ja, das passt zusammen, auch wenn da kleine Unterschiede sind. Mir sagen es Feldkirch Schö, und Rank wie Seppenschöer, und Sköf ist O. Klaus tendiert schon ein bisschen nach Götzes, aber das ist eine in sich geschlossene Region, die man zusammentun hätte können. Dann hatte ich 420 Seiten beisammen, und dann habe ich mal geschaut, wo man das in etwa veröffentlichen könnte, und dann gab es Gespräche. Und eigentlich der große Sprung, das für Vorarlberg zu machen, das verdanke ich dem Kollegen in der Landesbibliothek, Schnetzer Norbert. Der hat dann gesagt, Hubert, meinst nicht, du kennst doch viel Leute und so weiter. Und dann habe ich mich etwas herangetastet, mal überlegt, wen ich da fragen könnte. Ich kannte natürlich sehr viele Kollegen. Und dann denke ich, ja, man könnte das angehen.
Herr Professor Allgäuer, interessant finde ich, wie sich aus der Kenntnis Ihrer Namens- und Mundartforschungen auch neue Themen ergeben haben, wie zum Beispiel das Frauenbild in unserer Mundart.
Das war ein Vortrag, ja.
Ja, Verwandtschaftsbezeichnungen, Geldbezeichnungen. Ja. Also da haben sich dann noch ganz andere und neue Dinge aufgetan.
Aber es ging immer um die Etymologie. Nehmen Sie das Wort Salär. Das ist die Belohnung oder die Bezahlung für das, was Salär, das Ihnen zusteht. Dass das zurückgeht auf Salz, mag an manchen ungewöhnlich erscheinen. Das heißt, früher hat man Warengeld gehabt. Man hat das weiße Gold, sprich das Salz, gegen irgendetwas getauscht. Das ist das Salär. Und da sind also sehr viele Wörter drin, die nichts anderes als eine Ware bezeichnen, aber keine Münze oder was ich was. Es gibt manche Wörter, die natürlich in allen Sprachen oder in den meisten germanischen und romanischen Sprachen vorhanden ist. Das sind die Moneten, das ist die Münze, das englische Money, das französische Portemonnaie etc.
Ja. Nur noch die kurze Frage, das Frauenbild in der Mundart, wie kommt die Frau da herüber?
In der Mundart sehr schlecht. In der Mundart sehr schlecht, ja. Patriarchalisch bis zum geht nicht mehr, ja. Als Beispiel, die Montafoner haben einen Spruch, eine Redensart, eine Frau sollte gerade so gescheit sein, dass sie am Sonntag noch auf der Früh meist wieder heimfindet. Aber mehr nicht, ja.
Ziemlich gnadenlos.
Ja, brutal, muss man sagen, ja. Aber die Frauen wählen erst seit 100 Jahren. In Liechtenstein noch viel später.
Ansichten. Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Herr Professor Allgäuer, wir müssen zum Ende kommen. Sie lieben den Gesang. Sie waren, wie Sie auch schon erwähnt haben, viele Jahre lang Chorleiter diverser Männerchöre, Kirchenchöre. So lernt man vermutlich auch das Land kennen.
Ich lerne die Orgeln im Lande kennen. Jetzt mehr als früher noch. Offenbar ist das eine Spezies, die im Aussterben begriffen ist, die man für jeden Zweck schnell anläuten kann. Ich hätte zum Beispiel heute bei einer Beerdigung spielen sollen. Und ja, da wird man natürlich wiederholt angeläutet. Das heißt, man lernt die Orgeln kennen. Ansonsten ist ja mit Chorkontakt natürlich auch. Das ist richtig, ja.
Was fasziniert Sie am Chorgesang?
Am guten Chorgesang natürlich, ja. Ja, die Frage ist, was man singt, ja. Mein Schwerpunkt war natürlich die geistliche Musik, Männerchor natürlich nicht. Wir haben da die ganze Bandbreite gesungen, Volksliedhaftes, aber allerdings auch Klassisches.
Wenn man Sie fragt, was machen Sie in Ihrer Freizeit, sofern Sie eine haben?
Ja, ich gehe mit der Frau spazieren. Ja, die Reisen sind weniger geworden. Ich habe einen großen Garten und heize nur mit Holz. Und das besorge ich mir selbst. Das ist viel, sehr viel Arbeit, aber man kommt dann so durchgeschwitzt nach Hause. Dusche und Kaffee, man ist auferstanden.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Was war oder ist Ihnen wichtig, Ihnen fürs Leben mitzugeben?
Das Beste, die beste Ausbildung und natürlich der ganze ethische Bereich auch, aber das können Sie nur ein Stück weit beeinflussen, meine ich. Je nachdem, welche Freundschaften, welche Freunde oder welche Freundschaften entstehen, könnte das. Aber Sie sind jetzt alle erwachsen und ich sage jetzt mal bescheiden gut geraten.
Ich meine, nachdem der Vater so viel wissenschaftliche Arbeit auch geleistet hat, Sie haben es vorhin angesprochen, es könnte auch die Familie darunter leiden, wenn das Familienoberhaupt immer hinter den Büchern steckt oder hinterm Computer.
Das ist richtig, ja. Und das, man könnte für die Familie gut, also für die Enkelkinder, Oma-Taxi oder Opa-Taxi. Ich habe gerade heute Vormittag jemanden, der da eine ledierte Zehe hatte, natürlich zum Arzt geführt. Jetzt morgen sollte er in die Schule. Jetzt sage ich, du, David, wenn du nicht gehst, hast, probier das, denn da dem Mann um 5 nach 7 gegötzt ist und halt den wieder ab. Das sind so selbstverständliche Dinge, da muss dann alles andere warten oder stehen bleiben.
Sie schlagen seit 1957
50 die Orgel, ja. Das hat in Giesingen begonnen. Das war mein Übungsinstrument. Die haben jetzt eine neue Orgel, wunderbare Orgel.
Wer so viel Orgel spielt und so viele Gottesdienste miterlebt, wann hat er das Gefühl, einen schönen Gottesdienst miterlebt zu haben? Und wann wird es zäh?
Ja, eigentlich ist es dort, wo ich die Orgel spiele, kaum zäh. Also es gibt zähe Momente, wenn man bei Beerdigungen oder Hochzeiten, da gibt es eine Einstellung von mir, das heißt, bei Beerdigungen und Hochzeiten muss man als Organist manchmal den Geschmack bei der Kirchentür abgeben. Und je nachdem, was für Wünsche die Angehörigen haben oder auch die Brautleute, sage ich nein. Da erlebt man natürlich eine bunte Mischung, da werden CDs eingespielt, von Gabriel bis ich weiß nicht was. Und dann schließt man mit einem Kirchenlied ab und so weiter. Also diese Mischung ist kaum erträglich. Aber nochmals, man muss den musikalischen Geschmack häufig bei der Kirchentür abgeben. Das ist, ja, es ist häufig so, aber es gibt andere Dinge natürlich auch, wo jemand also fragt, kennst du eine gute Sängerin oder was ich was, und da habe ich gute Kontakte. Und das ist dann eine Freude, dann, wenn man solche Sängerinnen begleitet oder Sänger, meistens sind Sängerinnen, begleitet und wenn das dann die Leute dankbar vermerken und dass es einen auch selbst berührt. Es gibt also Sängerinnen, da kämpfe ich mit den Tränen.
Wie erleben Sie das Alter?
Bin ich eigentlich schon so alt, wie ich ausschaue?
Eigentlich überhaupt nicht. Aber ob der vielen Aktivitäten spüren Sie möglicherweise Ihr Alter tatsächlich nicht?
Ja, doch, doch, das spüre ich schon. Also, aber nur dort, wo es um ja, körperliche Arbeit geht. Also wenn ich ins Holz gang, ja, und wenn ich 3 Stunden also Holz gefällt und gespaltet habe, dass ich es überhaupt auf eine Karaufe bringe und nach 3 Stunden muss ich das zu Hause dann stapeln, dann spüre ich, also früher hat man am Vormittag 3 Stunden das gemacht, am Nachmittag 4 Stunden, 3 Stunden am Nachmittag reicht das.
Würden Sie für sich abschließend ein Lebensmotto formulieren?
Man muss geistig, glaube ich, fit bleiben. Also mich interessiert, obwohl ich jetzt, was sind das, 19 Jahre her, von der PA weg bin. Mich interessiert die Schule nach wie vor sehr, die Lehrerausbildung auch. Es interessieren mich diese Dinge, auch wenn ich jetzt unter manchen Dingen sehr leide. Ich habe gestern Abend eine Fernsehsendung gesehen. Es hat mich da erschüttert, also Kirche und Sexualität, Missbrauch, das berührt mich also schon sehr. Und ich glaube, da muss man die Institution wachrütteln. Hier geht es an die Grundfesten der Kirche. Das berührt mich sehr.
Professor Hubert Allgäuer aus Feckirch-Giesingen war heute mein Gast. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gern geschehen.
Wir wünschen Ihnen für Ihre wissenschaftliche Arbeit und die Akribie, mit der Sie Ihre Arbeit machen, Gesundheit, natürlich viel Kraft und vor allem auch Geduld. Alles
Dankeschön.
Gute.
Dankeschön.
Wir, das sind Tonmeister Erwin Greusing und Janis Schmidl als Gastgeber, wir wünschen einen schönen Sonntag.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.